Amen. Ja, ich weiß noch nicht richtig, ehrlich gesagt, wie ich mich hinstellen soll, weil es gibt einige Bibelverse, aber ich werde halt ein bisschen hin und her mich bewegen. Herzlich willkommen, auch von mir, auch an den Bildschirmen zu Hause. Ja, das finde ich echt cool. Ja, ich darf heute euch ein Wort weitergeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich hoffe, es geht euch gut dabei. Mir geht es auch immer besser. Es ist immer so eine kleine Aufregung dabei, wenn man erst mal predigt. Aber Gott ist gut. Yes. An den Anfang möchte ich stellen, dass Jesus jeden von uns erst mal geschaffen hat. Und dass er in jeden von uns was hineingelegt hat, was nur du und du und du, jeder Einzelne ausfüllen kann. Also den Platz, den du einnehmen sollst, kann nicht dein Nachbar, der neben dir sitzt, einnehmen. Es geht nicht. Weil erstmal gibt es dich nur einmal und dann hast du auch Gaben. Jeder hat Gaben, die nur er oder sie hat. Und Jesus möchte, dass wir diese Gaben einsetzen. Und da möchte ich am Anfang eine Bibelstelle vorausstellen aus Johannes 15, Vers 16. Und da sagt Jesus: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Das ist Jesus Standard für uns, Jesus Statement, würde ich jetzt mal einfach über den Gottesdienst setzen. Und da möchte ich mit euch in eine Geschichte im Alten Testament reingehen. Ich liebe Geschichten, ich weiß nicht, wem es auch so geht, aber Geschichten sind was aus dem Leben. Es ist nicht nur irgendwas, was, ja, irgend so ein Märchen oder so, sondern es sind Erfahrungswerte von Menschen, die was erlebt haben mit Gott. Und der Titel meiner Predigt heißt Vom Betrüger zum Kämpfer Gottes. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt alle, worum es geht. Ich hoffe es mal, wer die Bibel kennt. Yes, Jakob, gut, Armin, super. Entschuldigung, ich muss. Genau, Jakob, der Betrüger. Entschuldigung. Ich gehe mit euch durch die Geschichte mit Jakob. Das wird ein bisschen viel Bibeltext, aber es lohnt sich. Und es ist voll spannend zu sehen, was Gott in den Jakob hineingelegt hat, schon von Anfang an, und was dann draus geworden ist. Wir wissen alle, dass Isaak Rebekka geheiratet hat und Rebekka war unfruchtbar. Und es heißt dort in 1. Mose 25, ab Vers 19, ab Vers 21 eigentlich, also vorher noch, dass Isaak gebetet hat für seine Frau, weil sie unfruchtbar war. Und Gott hat sich bitten lassen und Rebekka wird schwanger und sie hat zwei Kinder in Sicht, also wir können schon einen Vers weitergehen. Die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie: Wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin und befragte den Herrn. Und viele Frauen, ja, die fragen vielleicht nicht Gott, was ist denn in meinem Bauch, wenn sie schwanger sind? Aber bei ihr hat es ziemlich Tohuwabohu gegeben, würde ich mal sagen. Und sie fragt Gott, was ist denn da los? Und im nächsten Vers lesen wir, einen Vers weiter bitte. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden aus deinem Schoß sich scheiden und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Noch ein Vers. Und als nun die Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und weiter. Der erste, der herauskam, war rötlich und am ganzen Leib wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Weiter. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und Gott hat schon, wo sie im Mutterleib waren, die beiden, ganz klar gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und es sind zwei Völker, die da rauskommen. Und er hat eine Berufung auf Jakob gelegt. Und Jakob kommt raus und hält noch die Ferse fest vom Esau und ist schon da so ein Schlitzohr. Und deswegen heißt er auch Jakob, Fersenhalter oder Betrüger. Wobei, das merken wir später dann. Aber für mich interessant ist, dass Gott schon im Mutterleib die Kinder berufen hat. Und das hat er mit jedem von euch. Bei jedem hat er was ins Leben hineingelegt und das von Anfang der Zeugung. Und die Zeit vergeht und die Männer werden groß. Und Esau ist der Jäger, so ein Abenteuertyp, der wahrscheinlich auch viel draußen übernachtet hat. Und Jakob bleibt bei den Zelten und ist sittlich und nett und toll. Und er hat auch kochen gelernt. Und dann kocht er ein Gericht. Man kann das jetzt erstmal weglassen, die Verse da. Und Esau kommt vom Feld. Und wir wissen es, er hat Hunger. Und er sagt zu Jakob, Jakob, gib mir zu essen von deinem Linsengericht. Und Esau ist ganz hungrig und verzweifelt und Jakob ist schlau. Und er sagt, ich gebe dir nur von meinem Gericht, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Und viele von uns denken vielleicht, ja, was hat das schon zu bedeuten? Aber ich glaube, auch da ist ein Segen von Gott. Der Erstgeborene, das ist einfach, da geht normalerweise die Segenslinie weiter. Aber Gott hat schon am Anfang gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und Esau verachtet sein Erstgeburtsrecht. Und Esau sagt, ach, was soll mir das? Ich werde sowieso irgendwann sterben. Also, ich habe Hunger. Ich brauche was in meinen Bauch. Also verkauft er sein Erstgeburtsrecht gegen eine Linsensuppe. So ein bisschen, naja. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht für Linsen. Aber das ist je nachdem, wie gern man Linsen mag. Aber ich mag nicht ganz so gerne Linsen. Aber so sind wir Menschen. Ne? Wir reagieren oft aus dem Bauch raus. Und wahrscheinlich haben wir auch Hunger. Schnell mal und dann denkt man, jetzt muss ich unbedingt was haben, sonst gehe ich kaputt. Ja, und so ergattert Jakob das Erstgeburtsrecht von Esau. Und wahrscheinlich denkt Esau gar nicht weiter drüber nach. Und Jakob ist schon listig, ist einfach ein listiger Typ. Ein Gauner, würde ich mal sagen. Ein Bandit, ja, kann man auch so sagen. Die Zeit vergeht dann und Isaak wird alt und kann nicht mehr gut sehen. Und ich habe mal nachgerechnet, er ist dann ungefähr 80. Also ich schätze mal, dass die Brüder, wir haben am Anfang gelesen, 60-jährig war Isaak. Und dann sehen wir im Laufe der Geschichte, dass Esau heiratet und da ist er 40 Jahre alt. Also ist er im Prinzip 100, Isaak. Und es heißt dann, dass er nicht mehr gut sehen kann und dass er bald sterben würde. Also ruft er Esau und sagt, komm, jage ein Wildbret, bereite mir das zu. Wahrscheinlich hat er bis da auch kochen gelernt oder vielleicht auch vorher schon. Und bring mir das, damit ich davon esse und dass ich dich segne. Und Die Rebekka, die ist auch schlau, die liebt natürlich ihren Jakob, während dem Isaak eher Esau geliebt hat. Und sie sagt, hey Jakob, ich habe gehört, dass dein Vater Esau gerufen hat, dass er ihm Essen bringt und gesegnet wird. Also habe ich jetzt den Plan, weil ich will, dass du gesegnet wirst, weil ich weiß ja, dass du das weitertragen wirst, diese Segenslinie. Geh hin und hol mir 2 Ziegenböckchen und ich werde die dir zubereiten und dann gehst du zu deinem Vater und er soll dich segnen. Und dann sagt Jakob, hey, ich bin ja gar nicht wie mein Bruder. Mein Bruder ist behaart, sah vielleicht ein bisschen wie ein kleiner Affe aus oder so, ich weiß nicht. Aber der hat richtig Haare gehabt auf den Armen und an der Brust und Jakob nicht. Und die Mutter sagt, kein Problem, nimm einfach die Felle von den Ziegenböckchen und bind sie dir drum und auch am Hals und dein Vater wird es nicht merken. Und ich denke mir so, ja, merkt man das wirklich nicht? Also ich weiß nicht. Aber er hat es dann so gemacht und die Mutter hat dann noch die List gehabt, dass sie ihm die Kleider von Esau anzieht, damit Jakob wirklich wie Esau riecht auch und richtig Esau-like ist. Und er bringt ihm das Essen seinem Vater und Isaak fragt ihn 2-mal, wer bist du? Und er sagt, ich bin dein Sohn Esau. Er fragt ihn 2-mal und er sagt, komm her, dass ich dich anfasse. Und er betastet ihn und Isaak erkennt ihn nicht. Und er sagt, hey, die Stimme ist die von Jakob, aber die Hände sind die von Esau. Und er sagt, komm her, dass ich dich küsse. Und da spürt er, dass da auch Fell ist und die Kleider riechen wie die von Esau. Und er sagt, okay, ich gehe mal drauf ein. Ich glaube, dass du mein Sohn Esau bist, obwohl du es eigentlich nicht bist. Also es ist schon heftig, ne? Die Täuschung, die Jakob da vornimmt, weil ich denke manchmal auch, ich könnte es gar nicht. Ich hätte so ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Ich würde mir das gar nicht trauen, zu meinem Vater zu gehen und zu sagen, hey, ich bin mein Bruder. Das ist heftig. Und nur an der Stimme hat er gemerkt, das ist, ja, ich bin Frau, klar. Und trotzdem, die Stimme hat er ja erkannt. Und er geht drauf ein und er segnet Jakob. Und es ist ein mächtiger Segen. Weil es beinhaltet Reichtum und es beinhaltet Macht. Es beinhaltet eine Stellung in der Familie, dass er von den anderen geachtet wird, von den anderen auch bedient wird. Die anderen müssen ihm dienen, sein Bruder muss ihm dienen. Und er hat den Reichtum Gottes. Diesen Segen gibt Isaak seinem Sohn Jakob mit. Und da einfach an die Eltern unter uns, segnet eure Kinder. Und nicht nur den Erstgeborenen. Ja. Gott will diesen Segen, der von ihm kommt, weitergeben. Er will, dass wir ein Segen sind. Natürlich kommt dann Esau vom Feld und merkt, was jetzt hier abgegangen ist. Und er ist der absolut Beschissene, wenn ich so sagen darf. Ne? Er hat jetzt nichts, er hat keinen Segen mehr von Gott. Er sagt auch zu Isaak, hast du nicht noch einen Segen für mich? Und da hatte einfach Isaak keinen Segen mehr. Gott sei Dank ist es heute mit Jesus aufgehoben, würde ich mal sagen. Jesus hat den Segen für uns, für jeden. Aber es entstehen natürlich Rachegedanken. Und Esau nimmt sich vor, wenn mein Vater gestorben ist, Der ist jetzt 100. Es kommen die Tage, wo er nicht mehr sein wird. Aber dann werde ich meinem Bruder ein Garaus machen. Und Jakob kriegt Angst. Und seine Mutter Rebekka sagt zu ihm, ey, der will dich eliminieren. Der will dich aus dem Weg räumen. Also jetzt gebe ich dir einen Rat. Flieh. Verschwinde von hier, so lange bis sich der Zorn gelegt hat. Reise ab und zieh zu meinem Bruder, zu deinem Onkel nach Haran. Und dort kannst du erstmal bleiben, bis ich dich holen lasse, bis die Luft wieder ein bisschen besser ist. Und er macht sich dann auf den Weg, interessanterweise auch mit Isaaks Segen, weil nämlich er hat noch einen Plus, und zwar Esau versucht natürlich, sich zu ärgern und diesen Zorn Ausdruck zu geben, indem er gleich zwei Frauen heiratet aus der Gegend von dort. Und es heißt da in der Bibel, dass die Frauen zum Herzeleid seiner Eltern sind. Also die Frauen sind wahrscheinlich voll unmögliche Frauen gewesen. Keine Ahnung, wie die drauf waren, aber es war richtig schlimm für Rebekka und Isaak zu sehen, welche Frauen Esau heiratet. Und dann daraufhin sagt Isaak, nimm ja keine Frau von hier, sondern geh zu deinem Onkel und schau, dass du dort eine Frau findest, die anders ist. Und da macht sich Jakob auf den Weg. Und jetzt sind wir bei 1. Mose 28, Vers 12 bis 18. Er übernachtet unterwegs und in der Nacht hat er einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und sie reichte mit der Spitze bis an den Himmel und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten und in dir und deinem Namen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Was für ein Segen! Was für eine Verheißung. Und es sagt Gott zu ihm, obwohl er betrogen hat, ohne Ende eigentlich, also schlimm. Aber Gottes Segen geht durch Jakob und er hat es von Anfang an so gewollt. Interessant finde ich hier, dass in dem Vers 12 Gott sagt, oder im Vers 13, das ist der Gott, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks, deines Vaters. Gott ist nicht der Gott Jakobs. Er hat nicht ihn zum Gott gemacht. Er kennt ihn vom Hörensagen von Isaak, aber er kennt ihn nicht persönlich. Und wie oft geht es uns so? Wir kennen Gott vom Hörensagen. Jesus ist der Gott meines Pastors. Thomas, super. Ja, aber ist es wirklich, ist Jesus unser Gott? Ist er unser Herr? Jakob bekommt das erste Mal auch Angst, also Ehrfurcht vor Gott. Er merkt, hey, den Gott, den gibt's. Und er führt mich und er verheißt mir, dass durch mich alle Nationen gesegnet werden. Das ist eigentlich der Hammer, ne? Wir sind gesegnet durch Jakob. Das soll euch mal vorstellen. Auch wenn er ein Betrüger war. Er geht dann weiter am nächsten Tag. Also er nennt die Stelle noch Bethel, Haus Gottes. Und er kommt zu Laban, seinem Onkel. Und wen trifft er dort als erstes? Natürlich Rahel. Juhu. Und Rahel ist die schöne Tochter von Laban, die Jüngere. Und er verliebt sich gleich und er merkt, hey, hier bin ich richtig. Und er tritt in den Dienst Labans ein und dient ihm in seiner, ja, mit seiner Herde. Und als Lohn wird festgelegt, dass er Rahel heiraten darf, wenn er 7 Jahre dort arbeitet. Und er arbeitet 7 Jahre und es vergeht wie im Flug, sagt die Bibel. Und dann ist die Hochzeit. Und in der Hochzeitsnacht wird er betrogen. Und wer ist da am Morgen dann neben ihm?
Lea.
Ja, genau, Lea. Und da kommt das erste Mal der Betrug auf ihn zurück. Was ich sehe, werde ich ernten. Das gilt für jeden von uns. Aber ich glaube, dass da auch eine Gnade drin ist, dass Jesus das umdrehen kann. Und wenn wir um Vergebung bitten, wo wir Negatives sehen, dann wird auch Gnade sein, dass da Neues kommt, gutes Saat und gute Ernte. Und er macht dann, Laban erklärt ihm dann, dass natürlich erst die ältere Frau, die ältere Tochter verheiratet wird und danach erst die jüngere und er kann nochmal 7 Jahre dienen und darf dann auch Rahel haben. Ja, aber da kommt erstmal der Betrug zurück auf ihn. Da merkt er erstmal, ja, was habe ich selber auch betrogen? Aber Gott ist gnädig und Gott segnet. Und die Tiere vermehren sich, die Herden werden größer und er hat wirklich Gunst. Und was dort geschieht, ist eigentlich der Hammer. Und der Laban, der versteht die Welt nicht mehr und der geht zum Wahrsager und fragt mal nach, hey, woher kommt denn der Reichtum? Steht so in der Bibel, müsst ihr mal nachlesen, lohnt sich echt. Es kommt raus, dass Laban beim Wahrsager erfährt, dass der Gott von Abraham und Isaak der Grund ist, warum er gesegnet ist. Warum sich die Herden vermehren. Ist doch der Hammer, oder? Wenn Gott für uns ist, was ist da für eine Power, für einen Segen drin? Und irgendwann wird es dann zu bunt. Jakob wird es zu bunt, weil sein Lohn, so heißt es in der Bibel, 10-mal verändert wird. Laban ändert seinen Lohn 10-mal. Also er möchte gerne auch was haben an dem, was er da erwirtschaftet hat. Und Laban betrügt ihn auch da. Also da kommt auch wieder dieser Betrug zurück auf ihn. Und dann sagt Gott zu ihm, Jakob, ich fordere dich auf, geh zurück in deine Heimat. Jetzt ist genug. In der Zwischenzeit hat Jakob noch Kinder bekommen und ist ziemlich zahlreich geworden. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber jetzt ist die Zeit, wo er wieder zurückgehen soll. Und Gott ist, der ihn ruft. Nicht die Rebekka, sondern Gott sagt, jetzt ist die Zeit, geh. Und wir lesen in 1. Mose 31, Vers 41 und 42. Diese 20 Jahre habe ich dir in deinem Haus gedient, 14 Jahre um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Schafe. Und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn ich der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, der Gott Abrahams und der, den Isaak fürchtet, du hättest mich gewiss jetzt leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht recht gesprochen. Also man muss noch dazu sagen, er ist da schon geflohen und Laban reist ihm hinterher oder jagt ihm hinterher und dann kommt dieses Gespräch zustande. Und auch hier wieder der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks, aber nicht mein Gott. Er ist noch nicht an dem Punkt, wo er sagt, hey, das ist mein Gott. Und er schließt mit Laban einen Bund, um das Ganze zu besiegeln und da auch Sicherheit zu haben, dass nicht der Laban kommt und ihm noch was wegnimmt oder ihn umbringt. Und danach geht er weiter. Und er sendet Boten vor sich her. Und er will gucken, wo denn sein Bruder Esau ist. Und wir lesen dann in 1. Mose 32, Vers 10 bis 13. Ich muss nur dazu sagen, er hat herausgefunden, dass Esau ihm entgegenkommt, und zwar gleich mit 400 Mann. Und wenn man sich das mal überlegt, Jakob ist auch recht groß geworden, er hat zahlreiche Herden, er hat viele Kinder, er hat 4 Frauen, die er dabei hat, er hat Mägde und Knechte, aber dann kommt ihm eine Armee mit 400 Mann entgegen. Und was würden wir machen, wenn wir uns auf dem Heimweg befinden würden und plötzlich sind 400 Mann, die uns entgegenkommen? Und die wären wahrscheinlich nicht einfach so mit Instrumenten und freudenstrahlenden Gesichtern unterwegs sein, sondern mit Schwertern, denke ich. Esau hat immer noch sich abgemacht, ich werde meinen Bruder umbringen. Das steht. Mal kurz gucken. Und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abrahams und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder um in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast, denn ich habe nur einen Stab, hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu 2 Heerlagern geworden. Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der von Menge nicht zu zählen ist. Auch hier wieder die Verheißung, und Jakob bringt Gott die Worte, die er empfangen hat. Und das dürfen wir auch machen. Da, wo Gott uns Zusagen gegeben hat, wo Jesus uns Verheißungen gebracht hat. Es sind so viele Verheißungen im Wort. Wir dürfen kommen und die Gott bringen und sagen, Herr, du sagst, ich soll dich bitten und du wirst mir geben. Das ist jetzt nur eine Verheißung. Du sagst, sucht mich und ich werde dich finden. Und so kommt Jakob in seiner Angst und bittet Gott und sagt, Herr, du hast doch gesagt, du willst mich zahlreich machen. Du hast doch gesagt, du willst mich bewahren, auch von meinem Bruder. Und die Angst wird groß, aber auch Erkenntnis ist da. Er merkt, dass das, was er hat, er wurde in 2 Heerlager aufgeteilt. Er hat so viel Herden, er hat so viel materielle Dinge, Güter, sicher auch Gold. Sagt zwar die Bibel so nicht, aber ich denke mir, dass er auch einiges verkauft hat und dadurch auch Geld hat. Und er merkt, er hat viel bekommen von Gott und es ist nicht auf ihn dieser Mist gewachsen. Und er sendet ein Geschenk vor sich her zu seinem Bruder. Um ihn zu besänftigen. Und dann hören wir, dass Jakob seine Familie über den Jordan bringt. Er ist dort am Jordan, am Jabbok. Und er bringt sie auf die andere Seite, geht aber selber nochmal zurück. Und da frage ich mich, warum ist er denn jetzt nochmal zurückgegangen? Wollte sich verstecken? Hat er gedacht, okay, wenn ich meine Frau und die Kinder da mal vorschicke, dann sieht Esau, ja, das sind nur Frauen und Kinder, was soll ich da schon machen? Oder wollte er zu Gott rufen? Wollte Gott nochmal die Verheißungen sagen, die er in sein Leben gesprochen hat? Gut, das hat er jetzt hier gemacht. Warum ist er zurückgegangen? Die Bibel sagt nicht ganz klar, warum er dort zurückgeht. Es heißt dann, dass er einen Mann trifft und dann beginnt dieser Ringkampf. Und wir wissen alle, dass es Gott ist, dass es Jesus ist, der mit ihm kämpft. Und das lesen wir im 1. Mose 32, Vers 25. Ups. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Du erstmal bis hierher. Also er kommt und er kämpft mit Gott. Und er kämpft die ganze Nacht durch. Und ich arbeite ja im Krankenhaus und da habe ich ab und zu Nachtdienst. Und manchmal sind die Nächte richtig lang. Und wenn ich mir überlege, ich kämpfe mit jemandem eine ganze Nacht, also braucht man schon ein bisschen Mumm, würde ich sagen, ein bisschen Power. Und er ringt mit Gott. Interessant finde ich, wenn es Gott ist, wieso konnte Gott ihn nicht überwinden? Warum konnte Gott Jakob nicht überwältigen? Ich lasse die Frage mal so im Raum. Ich denke, dass es so ist wie ein Vater, der mit seinen Kindern so ein bisschen so einen Ringkampf macht. Hey Papa, kannst du mit mir nicht mal rangeln? So. Ich glaube, Johannes mit seinen Söhnen kann sich das gut vorstellen. Und wie ist dann der Vater? Der Vater lässt doch die Kinder rangeln, oder? Hey, die Kinder dürfen mal siegen. Und ich denke, dass Gott auch den Jakob siegen lässt, einfach weil er ihm zeigt, er ist der Vater. Er ist der gute Hirte. Er ist der, der Anteil nimmt. Und es geht Gott nicht um den Sieg. Es geht Jesus um das Herz des Jakob. Und er fragt ihn, wie heißt du? Und er antwortet ihm, Jakob, Betrüger. Ich bin der Hinterlistige. Ich bin der Betrüger. Und er ist ehrlich und er sagt, hey, ich habe nichts vorzuweisen. Ich bin Betrüger. Lasst uns ehrlich sein, wenn wir zum Herrn kommen. Ich bin der die Verse von meinem Bruder festgehalten hat. Und es geht weiter im Vers 29. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob, Betrüger sein, sondern Israel, Kämpfer Gottes. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und er bekommt dort am Jabbok eine neue Identität. Aber eigentlich ist es die Identität, die schon in ihm drin liegt, seit der Geburt. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Jeder von euch hat eine Identität, die in seinem Leben liegt. Und es heißt nicht Betrüger oder Versager oder du Dummer, du Blödmann, blöde Kuh. Nein. Was Gott in uns hineingelegt hat, ist sein Same. Wir sind Kinder Gottes. Erst recht, wir sind auf jeden Fall geschaffene Wesen, die Gott gemacht hat. Und wenn Jesus unser Herr ist, wenn wir ihn angenommen haben als unseren Herrn, dann haben wir diese göttliche DNA in uns, dann sind wir Gottes Kinder. Wo stehst du? Wo bist du an dem Punkt? Was ist dein Name? Was ist das Programm in deinem Leben? Was hat Jesus in dich hineingelegt? Was kannst nur du ausfüllen? Welchen Platz? Hey, ich möchte euch Mut machen. Überlegt mal, wenn eure Chefs auf Arbeit zu euch kommen und sagen, mein Geschäft ist gesegnet, weil du bei mir arbeitest. Meine Schulklasse ist gesegnet, weil ich da drin bin. Jesus hat Segen in unser Leben gelegt. Und nicht, damit wir das vergeuden. Nicht, damit wir nur konsumieren. Es ist toll zu empfangen. Und er sagt, hey, ich habe was in dich hineingelegt und ich segne dich. Aber ich segne dich, damit du ein Segen bist. Es ist nicht nur für dich selber. Klar dürfen wir es selber empfangen. Klar dürfen wir das genießen. Aber nicht dabei stehen bleiben. Wir sind so eine ich-süchtige Gesellschaft geworden. Es dreht sich alles um mich. Jesus möchte das gar nicht. Er möchte, dass der Segen weitergeht. Durch dich sollen gesegnet werden die Nationen. Durch dich soll dein Umfeld gesegnet werden. Deine Nachbarschaft. Die Leute, die mit dir im Haus wohnen. Deine Familie. Und manchmal ist es nötig, dass Gott uns eine Armee entgegenschickt. Wir sehen die vielleicht nicht so offiziell, vielleicht ist es auch nur eine Person, aber irgendwas, was uns manchmal Angst macht und in die Enge treibt, und zwar zu Jesus treibt, in seine Arme. An dem Punkt, wo wir wieder mit ihm in den Ringkampf treten, wo wir ihn festhalten, wo wir sagen, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Das ist es, was Jesus will. Komm zurück zu mir, sagt Jesus. Interessant finde ich, die Hüfte wird ja ausgerenkt und Jakob hinkt, er humpelt über den Jordan. Er tritt seinem Bruder entgegen und er ist ein gebrochener Mann. Er hat äußerlich nichts mehr vorzuweisen. Hat vielleicht hier noch Muckis, aber die Hüfte ist im Eimer. Er kann auch nicht kämpfen. Und Esau sieht, da ist nichts, was ich umbringen muss, weil da ist keine Bedrohung mehr, äußerlich gesehen. Aber was ich so toll finde dann, ist, dass Jakob oder Israel, der Kämpfer Gottes, der zieht nach Sichem an einen Ort dort und er baut einen Altar und er nennt diesen Altar, Gott Israels. Und damit hat er erkannt, hey, das ist mein Gott. Und das wünsche ich mir so für uns als Gemeinde, dass nicht nur wir hier vorne stehen und irgendwas verkündigen, sondern dass jeder von uns erkennt, dass Gott dein Gott ist, dass du sagen kannst, mein Gott, Jesus ist mein Gott, Jesus ist mein Herr. Ist nicht der Gott von Thomas alleine, ist nicht der Gott von Hans-Jörg oder Matthäus, oder von mir, sondern dass das Persönliche durchkommt. Jesus will eine persönliche Beziehung. Und da komme ich nochmal zurück auf den ersten Vers. Aus Johannes 15, wo Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und ich meine das ernst, Jesus meint das ernst. Er hat uns erwählt. Er hat in uns was hineingelegt. Er hat uns gesegnet, damit wir hingehen und Segen sind, damit wir Frucht bringen für ihn und dass die Frucht bleibt. Das ist es, wo Jakob oder durch Jakob alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und das sind wir auch gesegnet worden. Und das will der Herr. Da möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch in Jesus einhängt, festbeißt wie so ein Hund. Das ist vielleicht ein bisschen ein blödes Bild. Aber so diese Entschlossenheit aufbaut, dieses, ja, ich will mit Jesus gehen, ich will an ihm dranbleiben, ich will ihn nicht mehr loslassen, bis er mich segnet. Und dann habe ich erkannt, dass er mein Gott ist. Und er hat es erkannt, der Jakob, weil er nicht von seinem Bruder überwältigt wurde. Es ist wahr, was Gott ihm gesagt hat. Ich werde dich behüten. Ja, mit dem möchte ich schließen, dass ihr neu entschlossen seid, an Jesus dran zu bleiben, egal was kommt. Egal, was unsere Zeiten noch bringen werden. Und wir leben in Zeiten, wo Erschütterung da ist. Und die Erschütterungen werden zunehmen, laut Bibel. Das ist nicht das, was ich sage, sondern das ist das, was in der Bibel steht. Aber Jesus ändert sich nicht. Und lasst uns heute, wenn es gut ist, lernen, uns festzuhalten, uns einzuhängen, wie so ein Hänger in einer Hängerkupplung. Richtig festmachen in Jesus, damit wir nicht in den stürmischen Zeiten untergehen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Und Jesus, ich danke dir, Herr, für diese Verheißung. Ich danke dir für das, was du in uns, in jeden von uns hineingelegt hast. Um dich zu ehren, um für dich Frucht zu bringen, Jesus. Um dir ja, ein Segen zu sein, für dich ein Wohlgeruch auf dieser Erde, Herr. Um dein Reich vorwärts zu bringen, dass noch viele dich finden, die noch keine Ahnung haben von dir, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist. Hilf uns, Heiliger Geist, uns in dir einzuhängen, festzubeißen, festzuhalten, dich nicht loszulassen. Unser ganzes Leben lang, Herr. Um diese Gunst bitte ich dich. In Jesu Namen. Amen.